Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Donnerstag bei den Gibraltar Open in Milton Keynes. Der vierte Tag läuft und wir sind immer noch in der ersten Runde. Ganz kurios, gestern wieder 20 Matches, über die wir heute reden werden bei Total Clearance. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Oehmicke und wie die ganze Woche bei mir, um die tollen Tage in Gibraltar / Gibraltar Keynes zusammenzufassen, die Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Hallo Christian, gestern kam wirklich PTC-Feeling auf, fand ich zumindest, denn erstmal waren wir Stunden hinter dem Zeitplan, zumindest zeitweise gestern, weil einige Spiele doch bisher länger gedauert haben und gleichzeitig waren andere Spiele komplett umkämpft bis zum letzten Ball. Also da war wirklich einiges dabei für den Freund von kleinen, gemütlichen PTC-Turnieren, oder wie hast du das gesehen?
Ja, sehr viele niedriger Platzierte oder auch sehr viele Amateure gestern dabei, die teilweise natürlich auch nachgerückt waren für hochkarätige Spieler, die abgesagt hatten. John Higgins, Ronnie O'Sullivan, Graham Dott, das waren ja alles Spieler, die kurzfristig aus dem Turnier zurückgezogen hatten. Aber ja, ich fand es sehr lustig gestern, muss ich sagen. Also Session-Ansetzungen zu 17.30 Uhr, egal ob Home Nation Series oder Gibraltar Open, funktionieren einfach nicht. Das können wir jetzt so festhalten. Und wer ist schuld? Rod Lawler.
Ach ja, der gute alte Rod. Aber glaube ich, er war gar nicht mal der Haupttäter, oder? Also ich meine, das Spiel von Anthony Hamilton, das ging ja wirklich 4 Stunden. Das war die 10 Uhr Session und um kurz vor 14 Uhr war es dann tatsächlich mal vorbei. Also das war schon eine beeindruckende Leistung, das so lange rauszuzögern. Aber natürlich unser guter Rod mit einem 4:3 Sieg über Jordan Brown in überragender Form. Auch was die durchschnittliche Stoßzeit anging, weil er war immer unter 30 Sekunden. Also das war schon High-Speed-Rod. Natürlich trotzdem hat das Ganze seine Zeit gedauert.
Ja, naja, dann lass uns doch schnell die beiden Matches auch abhaken. Rod Lawler gewinnt 4:3 gegen Jordan Brown. Brown damit auch in seinem zweiten Match nach den Welsh Open mit einer Niederlage. Aber zumindest hat er auch gestern mal nicht mit einem Whitewash verloren. Und er hat, glaube ich, so ein bisschen auch Rod Lawler am Ende, ja, der Rückstand war einfach zu groß.
Ja, Jordan Brown ist eigentlich erst in Frame 5 aufgewacht. Da dachte ich mir, guten Morgen, Jordan Brown. Da kam nämlich die 88 und im nächsten Frame dann die 92, um überhaupt den Entscheidungsframe zu erzwingen. In diesem Entscheidungsframe war Rod Lawler dann aber eindeutig stärker, hat einen 69er Break gespielt. Die letzte Rote, da brauchte Jordan Brown schon Snooker, wollte einfach nicht fallen, von daher ging das nochmal ein paar Minütchen länger, als sich der eine oder andere vielleicht schon wirklich in die Kaffeepause gewünscht hatte. Aber am Schluss hat er es dann über die Ziellinie geschafft, Rod Lawler 4:3 am TV-Tisch, also wirklich ein beeindruckendes Ergebnis für seine vielen, vielen Fans da draußen. Das war wirklich ein interessantes Spiel, was ich mir gerne angeschaut habe, auch weil es mal so anders war als jetzt Andrew Trump, der in einer Stunde jemanden abfrühstückt in der ersten Runde. Das Spiel zwischen Anthony Hamilton und Barry Pinches, wenn ich dazu auch noch kurz einen Satz sagen darf, dieses 4-Stunden-Spiel, das war wirklich was für Hardcore-Snooker-Fans. In Frame 1 gab es noch eine 58 von Pinches, in Frame 2 eine 55 von Hamilton. Danach kam nichts mehr. Danach war nur noch Geschwurbel, kein vernünftiges Break mehr. Beide hier mit Stoßzeiten über 30 Sekunden, und zwar gut über 30 Sekunden. Von daher kamen wir dann auf 4 Stunden. Also ich bin da wieder froh, dass das vielleicht doch kein TV-Match gewesen ist.
Und man kann froh sein, dass das nicht in den Decider ging. Anthony Hamilton gewinnt das ja sogar mit 4:2. Das heißt, die haben knapp 4 Stunden für die 6 Frames gebraucht. Also das ist schon sehr interessant. Anthony Hamilton kann es natürlich egal sein. Der steht in der nächsten Runde. Genau wie Stuart Bingham, der klar gewann gegen Jared Green mit 4:0. Auch Tianpeng Fei überraschend deutlich durch gegen Dominic Dale. Auch hier ein 4:0. Fraser Patrick und Liam Highfield, die gingen in einen Decider. 4:3 am Ende für Fraser Patrick und das trotz 2er Centuries von Liam Highfield. Das erste wirklich nicht interessante Match, aber das erste Match mit einem vielleicht guten, hohen, besseren Namen ausgestattet, sage ich mal, war dann das zwischen Ryan Day und Jack Jones. Und zwar insofern überraschend, dass am Ende hier Jack Jones gewonnen hat. Ryan Day trotz des Sieges beim Shootout, und ich muss sagen, du hast es ja schon so ein bisschen befürchtet, kommt bei den anderen Turnieren nicht so richtig in die Gänge.
Ja, überhaupt nicht. Also da war auch kein vernünftiges Break von Ryan Day mal dabei. Es war insgesamt ein sehr low-scoring-Match, ohne nennenswerte hohe Breaks von beiden. Jack Jones dann tatsächlich im Entscheidungsframe relativ klar dominant. Auch der kam mit wenig Punkten aus. 57-1 ging es am Schluss aus. Also wurden insgesamt nur 58 Punkte verteilt im Entscheidungsframe. Eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich. Ja, schade, dass Ryan Day es so gar nicht auf den Tisch bringt im Moment. Ja, ich meine, andere Leute nehmen irgendwie ihren Drive vom Shootout mit. Denken wir an Robert Milkins zum Beispiel. Und Ryan Day, der das Ganze gewonnen hat, schafft das irgendwie nicht, das Momentum hier aufzubauen und über den Rest der Saison mitzunehmen. Da war eigentlich zum Beispiel das Spiel von Scott Donaldson gegen Peter Lyons um einiges besser. Ne? Die haben ja 6 Breaks von über 50 Punkten gespielt, eine 140 von Scott Donaldson, der damit 4-2 gewonnen hat. Also das war ein Spiel, was ich jetzt gar nicht so spektakulär erwartet hatte, aber das war bestimmt richtig schön, wenn man es hätte anschauen können.
Ja, das wäre jetzt das nächste Match gewesen. Vom Low-Scoring zum High-Scoring. Also Scott Donaldson und Peter Lyons waren da wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Peter Lyons am Ende auch mit 2 hohen Breaks und trotzdem verliert er das am Ende klar. Und auch Anthony McGill, muss ich sagen, hat richtig Spiellaune gehabt gestern. Ähnlich wie Scott Donaldson. Auch hier 4 hohe Breaks, darunter ein Century. Also da war nichts zu holen für Louis Heathcote.
Anthony McGill ist eigentlich diese Saison ja schlagbar. Deswegen hatte ich mir für Louis Heathcote hier was ausgerechnet, dass er als Youngster hier mal einen großen Namen schlagen kann. Aber, und das muss man wirklich festhalten, er hatte gestern überhaupt keine Chance. Anthony McGill mit einer 80, einer 76, einer 99 und einer 118. Gut, was willst du da machen als Gegner? Schade für Louis Heathcote, dass Anthony McGill jetzt ausgerechnet gestern so seine Form entdeckt hat. Aber natürlich schön für den Schotten, dass er wohl wieder an Bord ist, was Ranking-Events betrifft. Und ich bin gespannt, wie seine Woche jetzt auch weitergeht.
Zumindest war es auch ein sehr guter Tag für Schotten anscheinend gestern. Allesamt weitergekommen, und auch Alan McManus bekam ein klares 4-0 mit gegen Kaspar Filipjak. Ali Carter hat mit 4-2 gegen Discount Ronnie O'Sullivan John Astley gewonnen. Hat überhaupt nichts anbrennen lassen, war ein relativ souveräner Sieg am Ende. John Astley damit katastrophaler Chancenauswertung, muss man wirklich so sagen. Der hatte durchaus Gelegenheiten, bekam die einfach nicht in vernünftige Breaks umgemünzt. Igor Figueredo gegen Pang Jung-Shu war ein spektakuläres Match in der Hinsicht, dass Igor Figueredo mit 3-0 vorne gelegen lag, es aber trotzdem noch geschafft hat, dieses Match zu verlieren. Und auch dank eines richtig guten Matchplays vom Chinesen.
Ja, und das hat mich tatsächlich beeindruckt, denn Frame 3 in dem Spiel war sogar sehr knapp und ging dann eben an Igor, der damit mit 3-0 in Führung ging. Also schlimmer ging es ja nicht aus der Sicht von Pang Jung-Ju. Da liegst du mit 0-3 hinten und hast den dritten Frame auch noch denkbar knapp eben verloren. Und daraus dann ein Comeback zu zaubern, das zeugt schon von echtem Matchplay. Ja, ich war wirklich überrascht, dass das noch geklappt hat. Schade für Igor natürlich, dass er das hat anbrennen lassen. Wirklich eine tolle Chance, um hier mal weiterzukommen und sich auch mal zu zeigen diese Saison, aber es war ihm nicht vergönnt. Und er musste dann anschauen, wie Pang Jung-Ju Frame um Frame gewonnen hat und sich letztlich dann mit 4-3 durchgesetzt hat.
Jamie O'Neill mit einem tollen Comeback gegen Lee Walker, 4-2 gewonnen nach 0-2 Rückstand. Lee Walker hat ihm da den zweiten Frame noch auf schwarz gestohlen, danach aber unter anderem 2 Centuries. Jamie O'Neill in ziemlich guter Form in dieser Saison, der macht ziemlich viel aus seinem Main-Tour-Ticket, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, der könnte eigentlich in der Gunst der Snooker-Fans richtig gut steigen, wenn er nicht so verdammt viele Sympathiepunkte abseits des Tisches vergeben hätte.
Genau, wenn er nämlich am Tisch steht und dementsprechend gerade keine Verschwörungstheorien äußern kann, dann spielt er wirklich gut und irgendwo auch mitreißend, aber es fällt wirklich schwer. ihn zu unterstützen und sich hier tatsächlich zu freuen über den Sieg gegenüber Lee Walker. Sehr schade, dass er sich das selbst so verbaut und sicher auch Schwierigkeiten haben wird, Sponsoren zu finden. Das ist wirklich keine besonders kluge Entscheidung von ihm gewesen, einen Twitter-Account zu eröffnen. Trotzdem natürlich guter 4:2-Sieg hier. Das muss man ihm lassen.
Über den Sinn und Unsinn von Twitter-Accounts bei Snookerspielern könnte man, glaube ich, eine komplette Sendung füllen. Aber ja, Depcheon Nu mit einem klaren 4:0-Sieg gegen Jean Maddox. Auch Jamie Wilson gewinnt mit 4:0, hat, glaube ich, aber sehr viel Glück gehabt, dass er nicht gegen John Higgins ran musste, sondern gegen Hamim Hussain. Der Amateur gestern nicht konkurrenzfähig genug und das ist letztlich auch so ein bisschen das, was sich vielleicht durch den Tag zieht, auch gestern, ne? Also wir haben ja sehr viele junge Talente gesehen, Kaspar Filipjak, Jean Maddox, Hamim Hussain, Hayden Pinney, John Astley, die ihre Chancen gestern dann leider so PTC-mäßig, dass der Tag gestern in Gibraltar oder in Milton Keynes war, nicht wirklich haben nutzen können.
Ja, schon, da hätte ich mir mehr ausgerechnet für die, ganz ehrlich. Jamie Wilson allerdings, den kann man ja selbst noch ein bisschen dazu zählen. Ja. Er hat das schön runtergespielt hier, die 4-0, Breaks von 52 und 66, jetzt nicht überragend, ist bei seiner üblichen kurzen Stoßzeit geblieben von 17 Sekunden im Durchschnitt. Das ist schon wirklich beeindruckend. Ja, schade, dass es für Hamim Hussain nicht gereicht hat, natürlich für Hayden Pinney auch nicht. Ich würde sagen, so, dass doch dann am Schluss, ganz am Abend, noch Dylan Emery die Ehre der Amateure hier hochgehalten hat und für die doch Überraschung gesorgt hat. Aber natürlich wären da noch einige mehr Überraschungen drin gewesen. Trotzdem schön für Jamie Wilson, der ist ja auch ein Spieler, der aus dem Shootout das Momentum gerade mitnimmt und damit einer der besten, ja, Neuspieler der Saison ist. Von daher, ja, gutes Ergebnis für ihn. Schauen wir mal, wie es weitergeht im Turnier.
Genau, Dylan Emery hat den englischen Meister Ben Hankon überraschend klar mit 4:0 geschlagen. Das Match war allerdings auch etwas knapper, als es das Ergebnis aussagt. Also da waren jetzt keine spektakulären höheren Breaks dabei von Emery. Ben Hankon nutzte seine Chancen einfach nicht konsequent genug aus. Sunny Akani hat Hayden Pinney mit 4:1 geschlagen. Und davor gab es noch ein Match, was etwas später begonnen hat und dann auch so ein bisschen in die Abendsession reinragte, nämlich das von Ben Woolaston und Billy Joe Castle. Und du hattest gestern gesagt, ja, das könnte durchaus vielleicht nicht das beste Match werden, aber ein unterhaltsames. Und ich glaube, die Beschreibung passt dann auch perfekt auf das Match.
Ja, absolut. Also das habe ich mal gut vorhergesagt als Überraschung. Nein, ganz im Ernst, das war wirklich so ein Spiel, was normalerweise irgendwie auf Tisch 8 beim PTC stattfindet, irgendwo in der Ecke und du sitzt da und es dauert und dauert und es wird gefightet und gefightet. Ja, das war schön, sowas mal wieder im Stream zu sehen. Von daher habe ich mich bestens unterhalten gefühlt, auch wenn keine spektakulären Breaks im Spiel waren. Ich meine, Billy Joe Carson hat eine Century gespielt, eine 102. Das war, würde ich sagen, ein bisschen ein kleines Feuerwerk zumindest des Break-Buildings in diesem Spiel. Ja, Ben Wollaston hat hier ein schönes Comeback gespielt. Billy Joe Castle war schon mit 3:1 in Führung gegangen. Aber dann kam Ben Wollaston wieder zurück und hat das eigentlich à la Mark Selby so ein bisschen runtergespielt. Ohne größere Breaks, ne, sein Top-Break war eine 61, hat er es geschafft, dann den Entscheidungsframe zu erzwingen und den dann auch zu dominieren. Also da blieb dann für Billy Joe Castle nicht mehr viel Chance übrig. Ben Wollaston mit großer Liebe zum Risiko hat einige Bälle gespielt, wo ich mir dachte, okay, wenn der daneben geht, dann ist der ganze Tisch offen für Billy Joe Castle. Es ging dann gut, also er hat alles auf eine Karte gesetzt, der Ben Wollaston, und damit gewonnen. Ein Spiel für die Puristen unter den Snooker-Fans, würde ich sagen.
Oliver Lyons gewinnt 4:1 gegen Wadi Parsons. Sehr gutes Match, das sich die beiden geliefert haben. Viele Centuries dabei gewesen. Also war ein richtig gutes Duell dieser zwei Youngsters. Und damit haben wir noch zwei Matches, über die wir reden müssen. Das ist zum einen Lei Pei Fan gegen Neil Robertson. Und da hatte ich eigentlich gestern erwartet, dass wir hier eine relativ klare Geschichte erleben. Und wenn ich mir das Scoreboard ansehe, dann war das auch gar nicht mal so eine nicht einseitige Geschichte, aber so ein bisschen auf der falschen Seite gefühlt. Neil Robertson gestern mit einem rabenschwarzen Tag, kann man wirklich so sagen. Also der kommt seit seinem UK Championship-Titel im Jahr 2021 überhaupt nicht in Fahrt.
Ja, also Lei Pei Fan hat das Spiel dominiert und hier einige schöne flüssige Breaks gespielt, die letztlich zu einem 4-2-Sieg gereicht haben. Neil Robertson kam überhaupt nicht in sein Scoring rein. Also wirklich bezeichnend, dass er keinen Break über 50 Punkten gespielt hat, wenn ich das richtig sehe. Und Neil Robertson ist halt nicht Mark Selby, der dann auch nötigerweise mit 10er-Breaks dann das Spiel noch dreht. Das liegt ihm einfach nicht und dementsprechend hat er dann verdient verloren mit 2-4. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, was bei ihm los ist. Vielleicht sind es die privaten Probleme, die er selbst ja angesprochen hat, die ihm dann noch so ein bisschen nachhängen. Aber wo siehst du das große Problem von Neil Robertson? Weil es ist wirklich ein bisschen unerklärlich, oder?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Im Moment läuft es auf jeden Fall nicht mehr ganz so rund und flüssig bei ihm. Ich meine, Corona ist immer eine Zeit gewesen, die gerade auch mit ihm und seiner Frau nicht so einfach zum Durchhalten angeregt haben. Also da gab es ja viele, viele Probleme auch im Hintergrund, gerade mit den Depressionen seiner Frau und allem drum und dran. Ich kann mir vorstellen, dass bei Neil Robertson halt auch die Matchpraxis jetzt gerade so ein Stück weit fehlt. Er hatte ja auch ein Turnier abgesagt, muss dann natürlich jetzt irgendwie gucken, dass er im Hinblick auf die Weltmeisterschaft seine Form wiederfindet. Ansonsten könnte das wieder relativ früh zu Ende sein. Und Neil Robertson ist ja jemand, der häufig in den letzten Jahren vor der Weltmeisterschaft oder zu Beginn einer Weltmeisterschaft als Favorit gehandelt wird und dann meistens nach einem herausragenden Start relativ schnell die Segel streichen muss. Und das sollte ihm natürlich so schnell nicht wieder passieren. Denn ich glaube, das sind so Spieler, bei denen der zweite Weltmeistertitel eigentlich inzwischen deutlich fällig sind. So Sean Murphy, Neil Robertson etc. Da muss eigentlich irgendwann mal der zweite WM-Titel her. Oder wie siehst du das?
Ja, eindeutig. Man denke nur an das tolle Erstrundenspiel, wo er da Michael Georgiou mit 10-1 nach Hause geschickt hat. Das ist wirklich ein Problem von Neil Robertson, dass ihm dann bei der WM die Puste ausgeht. Und das ist natürlich aktuell ein größeres Problem denn je, wenn er gar nicht erst in die Matchpraxis reinkommt. Dann wie soll das auch gehen, wenn man schon in der ersten Runde immer rausfliegt? Also der hat einiges noch zu tun in den nächsten Wochen. Andererseits ist er natürlich Neil Robertson. Also wenn der nur mal einen Krümel seiner Form wiederfindet, dann kann das schnell in einem wunderbaren Lauf enden und dann ja vielleicht auch im WM-Titel. Du hast es gesagt, also verdient hätte das. Er müsste den jetzt halt mal rausspielen.
Ja, apropos Puste ausgehen, dann sind wir beim letzten Match gestern und ich wünschte, wir könnten hier über ein besseres Ergebnis sprechen. Simon Lichtenberg betrat gestern Abend die Bühne bei den Gibraltar Open und hatte mit Lü Ning ja durchaus eine relativ schwere Aufgabe vor der Brust, hat das aber phasenweise ziemlich gut gemacht, lag 2-1 und 3-2 vorne. Am Ende musste er trotzdem als Verlierer den Tisch verlassen und wenn ich mir das so anschaue, scheint das daran gelegen zu haben, dass beim Berliner einfach die hohen Breaks fehlten.
Ja, Lü Ning war der Einzige in dem Spiel, der hier für nennenswerte Breaks gesorgt hat, auch wenn die sich auch auf den 60er-Bereich beschränkten. Also er hat jetzt auch keine 5 Centuries hier abgefeuert in den ganzen Frames. Es war ein wirklich zerfahrenes Spiel irgendwo. Simon hat sich da richtig gut durchgekämpft. Die hatten immer wieder extrem schwierige, unangenehme Bilder sich dahin gelegt. Ich habe mich dann zwischendurch schon gefragt, warum sie sich das immer antun. Aber irgendwie haben sie darauf bestanden, da immer rote und Farben auf dem Tisch an die Banden zu verteilen etc. Simon Lichtenberg hat einige tolle lange Einsteiger gelocht zum Beispiel. Dann aber auch wieder ein paar fragliche Safeties oder Versuche, einen Snooker zu legen, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Trotzdem insgesamt sehr sicher, sehr solide. Ich glaube, er kann da einige positive Aspekte mitnehmen aus dem Spiel. Er hat im Grunde auch mit einer Stoßzeit von über 30 Sekunden im Durchschnitt eigentlich gespielt wie so ein besserer Lukas Kleckers, hat sich da richtig durchgekämpft bis hin zum Entscheidungsframe, ja, den dann doch Lü Ning eindeutig dominiert hat und sich dann mit einem 54er-Break unter anderem den Sieg geholt hat. Schade, da wäre gestern Abend irgendwo mehr drin gewesen, aber allein das 3-4 ist schon, finde ich, gegen einen Gegner wie Lü Ning ein echtes Erfolgserlebnis für Simon Lichtenberg.
Ja, die Saison ist eigentlich sehr gut, die Simon Nichtenberg spielt. Also deutlich besser als die ersten 2 Jahre auf der Tour zusammengenommen. Also durchaus nicht alles schlecht, was in dieser Saison beim Berliner läuft. Die Stoßzeit von über 30 Sekunden allerdings etwas, was zeigt, dass er gestern überhaupt nicht in flüssige Breaks reingekommen ist, denn die Stoßzeit passt überhaupt nicht zu ihm. Normalerweise ein sehr flüssiger Spieler. Heute geht's dann endlich am Donnerstag, am vierten Tag, in die zweite Runde. Wir haben in der ersten Session morgens erstmal noch die letzten 4 Matches der ersten Runde. Unter anderem Mark Allen wird dort antreten, Julian Boyko und Mark King gegen Luca Brissell. Vielleicht noch das kleine Highlight aus der ersten Runde. Und ab 12:30 Uhr geht es dann schon in die zweite Runde und das mit teilweise richtig guten Matches, die wir da haben werden. Zhu Yulong gegen Alex Osenbacher also bringen den Auftakt in die zweite Runde. Herausragende Ansetzung, finde ich. Cameron Wilson dann später noch am Tisch gegen Fan Xingyi. Ken Doherty gegen Max Selby, vielleicht auch so ein kleines Highlight heute. Matthew Selt, der Bambis Mutterbezwinger gegen Barry Hawkins. Judd Trump gegen Sunny Akani. Also tolle Matches heute wieder.
Auf jeden Fall, das geht richtig munter weiter heute. Ich weise nochmal auf Tom Ford gegen Jamie Jones hin in der Abendsession. Ich glaube, das wird auch ein richtig schönes, unterhaltsames, schnelles Spiel für diejenigen, die nach dem gestrigen Tag voller Rod Lawler und Anthony Hamilton ein bisschen eine schnellere Abwechslung brauchen. Ja, da ist wieder einiges Schönes dabei. Ich freue mich schon, das morgen wieder zusammenzufassen. Erstmal jetzt heute natürlich gilt es, den Tag zu genießen.
Und genau das werden wir tun. Und wir werden dann auch morgen die Matches für euch wieder zusammenfassen. Das war's für heute von uns bei Total Clearance. Wenn euch das gefällt, bewertet uns gerne irgendwo, wo ihr möchtet. Am besten auf iTunes, auf Twitter. Hinterlasst uns eure Kommentare. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann morgen wieder einschaltet. Bis dahin.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.